Hallo und willkommen zu Halb 10 FM. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. Guten Morgen, Ines.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Es ist noch sehr früh.
Ja, genau. Das machen wir leider außerhalb unserer regulären Arbeitszeiten. Wir haben jetzt ein neues Dings, können wir vielleicht kurz erwähnen. Wir bitten um Spenden. Allein um einfach die Kosten mit der Technik, die nicht immer klappt, aber immer besser wird, zu decken. Wenn euch die Sendung gefällt, da könnt ihr uns vielleicht mit sehr kleiner monatlichen Spende, wenn du dann dazu in der Lage bist, da freuen wir uns sehr drüber. Da gibt es den Link bei halb10.fm/spenden. Das tun wir unten. Aber wir kommen zum Thema erstmal, weil das ist viel wichtiger und die Sendung ist für immer umsonst. Worüber sprechen wir heute, Ines?
Darüber, dass die Zeit wieder reif ist für einen politischen Streik. Was ist der Aufhänger? Natürlich der Klimastreik am 20.09. Die Fridays for Future wollen ja alle, also sie streiken ja sowieso schon jeden Freitag, aber da eben zu einem großen Streik aufrufen. Und jetzt gerade hat auch der Verdi-Chef Frank Sierske nicht direkt zum Streik aufgerufen, aber gesagt, man soll an der Demo teilnehmen. Und das war schon was Besonderes, wenn ein Gewerkschaftschef das macht.
Ja, also es ist erstmal schon ein extrem positiver Schritt. Er ruft, glaube ich, 2 Millionen Verdi-Mitglieder dazu auf. Wenn sie können, sich an dem Streik zu beteiligen. Und das ist natürlich einerseits der Hammer. Ich würde hoffen, dass der IG Metall zum Beispiel sehr bald nachzieht. Die haben kürzlich eine eigene Demo mit NABU und BUND in Berlin auch für die ökologische Wende dann gemacht. Aber andererseits, es war auch ein bisschen enttäuschend.
Ja, es ist eben immer so, also er hat dann gesagt, er kann natürlich nicht offiziell dazu aufrufen, aber man soll sich ausstempeln. Das heißt natürlich, jeder macht das privat auf eigene Kosten sozusagen, ne? Also man muss dann die Konsequenzen ziehen im Zweifel, wenn man nicht arbeiten geht oder man muss einen Urlaubstag nehmen oder so. Und das ist natürlich eigentlich nicht die Idee von einem politischen Streik, wo der gesamte Betrieb, wo die Gewerkschaft aufruft und dann alle gehen. Und dann ja sich eigentlich erst die Macht der Gewerkschaften zeigt. Also das ist so ein bisschen so eine halbherzige Forderung, könnte man sagen.
Ja, das Zitat ist, wir rufen natürlich nicht zu einem ordentlichen Streik auf. Das geht nicht. Und das ist ein bisschen schade, gucken wir vielleicht heute an, in der Sendung ist natürlich so, in Frankreich, nicht nur geht das passiert. Und zwar sehr, 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 sehr oft, dass CGT und die anderen Gewerkschaften wirklich zu politischen Streiks aufrufen. Und die sind damit auch wirklich eine Macht im Land. Und hier tun wir das nicht. Vielleicht sollen wir damit beginnen, was ist dieser Global Climate Strike? Wir verlinken da unten, das ist, glaube ich, bei de.globalclimatestrike.net. Da sieht man die ganze Aufforderung. Aber Greta Thunberg sagt es eigentlich seit Frühling, glaube ich, dieses Jahres. Ihr müsst mit streiken. Das reicht nicht, dass Schülerinnen und Schüler irgendwie die ganze Arbeit machen. Weil wir merken auch, dass obwohl jetzt ihre Schulstreiks diese Debatte massiv vorangebracht haben, dass überhaupt gehandelt werden muss. Das Handeln bleibt aber aus und die Politik möchte das aussitzen.
Und vor allem beeindruckend finde ich, dass sie ja auch von dem Generalstreik gesprochen hat. Also das ist eigentlich in deutschen Ohren eben oder überhaupt, das wird ja sehr assoziiert mit der Arbeiterbewegung. Das haben wir ja auch schon mal in einer Sendung gesagt, dass es spannend ist, dass gerade die Schülerinnen und Schüler zu diesem Mittel greifen, weil sonst immer gesagt wurde, Schüler, Studenten, die brauchen alle nicht zu streiken, weil das ist ja egal, ob sie zur Schule gehen oder nicht. Aber man sieht, wenn es Hunderttausende machen, dann macht es einen Unterschied. Und genau das ist eigentlich ja auch die Logik immer gewesen, eben auch bei den Arbeiterinnen und Arbeitern. Also die Logik ist ja eigentlich die gleiche. Und es ist sehr spannend, dass sich jetzt so verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammentun und dann am 20. September gemeinsam streiken und alles, was sie sonst tun, nicht tun. Also das ist ja auch die gleiche Idee, die der Frauenstreik, über den haben wir ja auch gesprochen, mit der Ricarda Lang in der Sendung zum Paragraphen 219, die können wir auch nochmal verlinken. Da ging es auch um die gleiche Frage, was würde passieren, wenn Frauen die Arbeit niederlegen, die ganze Hausarbeit und so. Das ist alles die gleiche Logik. Das macht keinen Unterschied, wenn es nur eine Person macht. Das ist leider politisch nicht so effektiv. Das sorgt auch für Streit eben, ne, im Betrieb, zu Hause, in der Schule. Aber wenn es halt die ganze Klasse macht und wenn es alle Hausfrauen machen und wenn es alle bei der Arbeit machen, dann ist es effektiv.
Ja, und ich glaube, das ist das Ding so bei Greta und überhaupt Fridays for Future. Wir haben jetzt diese tickende Uhr. Es gibt nicht viel Zeit. Die UNO sagt, wir müssen dieses Jahr beginnen und das Jahr läuft langsam aus. Wir sind im 8. Monat und es passiert nichts. Also das finde ich auch sehr schön. Es ist nicht ja der politische Streik aus irgendwelcher sozialistischer Nostalgie für das, was früher gab, sondern wir müssen das Mittel finden, um die Politik zum Handeln zu erzwingen. Und was sind mittlerweile die Mittel? Was bleibt uns übrig? Also zu warten, bis eine Bundestagswahl, die in vielleicht 2022 kommt, und dann vielleicht dann sowieso, wo gute Versprechen dann in Koalitionsverträge sich wieder auflösen und die Lobbyisten sind zugangen, das reicht nicht. Das ist wirklich diese Krise der repräsentativen Demokratie. Ich war vor einigen Wochen in Berlin. Da war eine große Sammlung von der DL21, das sind die Linke innerhalb der SPD, aber die hatten auch viele Leute von unterschiedlichen Bewegungen eingeladen. Und mitunter war da Clara Meyer von Fridays for Future, die hat wunderbar gesprochen. Ich muss sagen, die ganzen von Fridays for Future, die sprechen so viel besser als alle Berufspolitiker. Ja. Wirklich, schämt euch und geht in Rente.
Das hatten wir doch schon in der allerersten Folge, wo das die erste Woche war und wir haben mit dem Jonas gesprochen.
Genau.
Und wir waren ja auch beeindruckt schon in der ersten Woche, wie klar und direkt und deutlich er wurde im Verhältnis zu vielen Politikern, mit denen wir hier auch sprechen.
Also vielleicht erstmal hören wir Clara mit ihrer Aussage zum Streik, der kommen sollte am 20.09.
Ich bin hier mit Clara von Fridays for Future. Clara, du bist heute bei einer Veranstaltung von der SPD.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Ich bin relativ kurzfristig eingesprungen. Ja, es ist gerade ein bisschen eine witzige Situation. Ich bin vor allem einfach... Ich finde es immer gut, mit auch Parteien in Kontakt zu treten und mit denen in einen Dialog zu treten, weil im Endeffekt sind ja diejenigen, die am Ende praktisch entscheiden, wie die Gesetze aussehen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man sich nicht instrumentalisieren lassen darf. Wir sind eine eigene Bewegung, wir sind überparteilich. Wir reden heute mit der SPD und morgen mit den Grünen und übermorgen mit der CDU gefühlt. Das heißt, wir reden jetzt nicht nur mit einer Partei, wir bevorzugen keine Partei und wir versuchen in jeder Partei unsere Klimaschutzmaßnahmen und Forderungen umzusetzen.
Wir haben jetzt momentan das Problem, wo es um Klimaschutz geht, gestern Klimanotstand abgelehnt, auch von der SPD. Dass man kaum das Gefühl hat, dass die Mehrheiten heute möglich sind. Was ist dann deine Intuition, trotz, wo wir jetzt diesen wahnsinnigen Druck auch von Fridays haben, dass wir endlich mal so einen Klimanotstand und Sofortmaßnahmenpakete beschlossen bekommen?
Also die Sache ist halt, obwohl wir vielleicht in den Parteien nicht die Mehrheit bilden, haben wir eine unglaubliche Unterstützung in der Gesellschaft. Nicht nur bei der Jugend, die ja im Endeffekt die Zukunft bestimmt, sondern auch in den älteren Generationen. Wir haben die Parents for Future, wir haben die Omas for Future, wir haben auch ganz viele Leute, die gar nicht zu den Streiks kommen, die aber sagen, was ihr macht, ist gut. Das heißt, wir haben eine mehrheitsfähige Gemeinde hinter uns, die uns unterstützt. Und ich glaube, das spiegelt sich leider nur nicht in den Parteien wider, da dort Interessen wie Lobbyismus oder auch einfach generelle Karriereinteressen die moralischen Werte und die Interessen der BürgerInnen häufig übertrumpfen. Und das ist sehr schade. Und ich glaube, daran muss man arbeiten und wir müssen weiter auf die Straße gehen und weiter fordern und ihnen zeigen, dass, wie die PolitikerInnen sich in den letzten Jahrzehnten verhalten hat, unmöglich ist und dass sich jetzt etwas ändern muss.
Also der Anfang der Arbeiterbewegung von der SPD, wir sind hier bei der DL, also die sind eigentlich wirklich die Linke in der SPD. Eigentlich glaube ich, da wäre große Zustimmung im Saal da für eure Forderung. Aber die hat ihre erste Macht entwickelt mit Streiks. Das lebt ihr jetzt vor mit Schulstreiks. Aber Greta Thunberg ruft jetzt auch auf zu einem Generalstreik. Kommt alle in Deutschland und sagt, ja, das geht nicht, politischer Streik, es ist nicht erlaubt. Eigentlich ist Schulstreik nicht erlaubt. Glaubst du, mit dieser Krise der repräsentativen Demokratie, die wir jetzt erleben, alle sind dafür, dass wir was machen. Es wird schon so eine Hitzwelle, dass Leute dran sterben. In Indien ist das katastrophal, was gerade passiert. Alles auf den Rücken der Ärmsten. Glaubst du, dass wir tatsächlich die notwendigen Änderungen hinbekommen, ohne einen Streik, wo auch die Erwachsenen sich beteiligen?
Also die Erwachsenen beteiligen sich bei unseren Streiks. Ich glaube, das ist immer so ein Bild, das nach außen getragen wird, weil es auch gerne in den Medien natürlich gezeigt wird, dass es nur ganz viele Kinder sind. Wir sind eine SchülerInnenbewegung. Aber inzwischen haben wir unglaublich viele Abspaltungen. Wir haben die Parents for Future, die Omas for Future, wir haben die Scientists for Future, die wirklich relevant sind. Also dass Tausende von WissenschaftlerInnen sind, die uns wissenschaftlich stützen, die sagen, was ihr tut, ist richtig und die sogar sagen, ihr könnt noch Radikaleres fordern. Das heißt, wir haben einmal den wissenschaftlichen Aspekt, wo Leute sagen, was ihr fordert, ist logisch, ist sinnvoll und wir haben natürlich die Unterstützung von ganz vielen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Wir fordern jeden auf, zu einem Streik zu kommen. Wir sagen, das ist ein SchülerInnenstreik, aber das ist nicht nur ein SchülerInnenstreik. Wir wollen, dass jeder in der Gesellschaft kommt und jeder kann sich ein Plakat malen, mit uns auf die Straße stellen und uns unterstützen.
Und der große Streiktag jetzt ist, wenn ich das verstehe, ist der 20. September oder 27. September. Und da sollen die Leute sich auch im Betrieb so organisieren, dass die streiken.
Jeder soll streiken, weil die Klimakrise macht nicht vor Betrieben halt, die macht nicht vor irgendwelchen Firmen halt, die macht nicht vor Privathaushalten halt oder vor Kleinbetrieben. Die Klimakrise ist allgegenwärtig, sie ist da. Und deswegen brauchen wir jeden und jede, der uns unterstützt. Weil es geht gar nicht darum, uns zu unterstützen, es geht darum, die eigene Zukunft zu unterstützen.
Also ich kann nur zustimmen, geht auf die Straße, streikt mit. aber ich würde es mir auch wünschen, bei dieser Krise der repräsentativen Demokratie, dass wir haben heute viele Bewegungsaktivisten da, dass wir die mal, diese Bewegung als Parlamentarier sehen, dass sie mal ins Parlament kommt und es einfach selber macht, wenn alle anderen das verbocken. Kannst du dir das vorstellen?
Oh, ich weiß nicht. Ich finde, Politik wird auf der Straße gemacht und dann im Parlament umgesetzt oder manifestiert. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, immer und immer wieder, wenn Bewegungen sich dann wirklich auf der Legislative engagiert haben oder in der Legislative engagiert haben, wurden sie korrumpiert. Weil dann braucht man für Wahlplakate Finanzen, dann braucht man irgendwie, dann muss man an seine eigene Karriere denken. Kann man das jetzt öffentlich sagen, bekommt man dann noch die WählerInnen-Stimmen und sowas. Das heißt, man muss viel mehr irgendwie seine eigene Meinung und seine eigenen puren, moralisch richtigen Forderungen ablegen, um irgendwie für eine Masse wählbar zu sein oder um Finanzen von irgendwelchen Unternehmen zu bekommen. Und gerade das, darin sehe ich das Problem und deswegen glaube ich momentan, streiken und auf der Straße Politik machen für uns die richtige Weise und mal den PolitikerInnen auch im direkten Gespräch, wie hier zum Beispiel, mal so richtig zu zeigen, was sie eigentlich falsch machen.
Also Clara, es tut uns leid für die Hintergrundgeräusche, alle waren irgendwie in der Kaffeepause, aber Clara ruft sehr, sehr klar dazu auf, an diesem Streik am 20.09. sich zu beteiligen. Es ist sogar geplant, in der ganzen Woche vom 20.09. bis zum 27.09. jetzt, dass die Leute streiken sollen. Wow. Und zufällig auf der gleichen Veranstaltung war noch ein gewisser Toni Hofreiter, Chef von der, also Co-Chef von der Grünen Fraktion im Bundestag. Und ich habe mir ehrlich gesagt nichts dabei Böses gedacht, aber ich habe ihn dann sofort geschnappt und dann gefragt, ja, wie findest du das? Und hier ist unser guter Toni Hofreiter dazu.
Ich hatte gerade Clara hier von Fridays for Future, die hat sehr leidenschaftlich gesagt, es ist sehr wichtig, nicht nur, dass die Kids streiken, also es müssen eigentlich auch alle Erwachsene und von wegen, ja, politische Streik ist nicht erlaubt. Greta Thunberg ruft aktiv dazu auf, ich glaube am 20. September, dass alle streiken. Willst du streiken? Sollen alle Grünen streiken?
Ihr Grünen sitzen im Parlament, wenn auch als kleinste Oppositionsfraktion. Und ich glaube, im Parlament sollte nicht gestreikt werden. Im Parlament sollte dringend mehr in Richtung Klimaschutz gearbeitet werden. Wir haben am vergangenen Freitag 5 Anträge und 2 Gesetzesentwürfe eingebracht. Sie sind von der Mehrheit wieder alle abgelehnt worden. Und da sehe ich neben dem, dass ich gern auf Demos gehe, gern bei Aktionen dabei bin, sehe ich meinen Hauptjob dafür zu sorgen, dass die Mehrheit im Parlament endlich begreift, dass wir andere Gesetze brauchen.
Okay, das finde ich nachvollziehbar, aber wir Grünen sind natürlich nicht nur die Bundestagsfraktion, sondern die ganze Grüne Partei. Soll die Grüne Partei am 20.09. streiken, ein Generalstreik, um endlich mal Handlungen gegen die für den Klimanotstand, dass endlich was passiert?
In Deutschland hat man aufgrund der Erfahrungen in den 20er und 30er Jahre aus guten Gründen gesagt, ein politischer Streik ist was Hochheikles und deswegen, man sollte zu Demos gehen, aber man sollte sich angesichts all dessen, was wie unsere Gesetze entstanden sind, sich immer sehr, sehr gut überlegen, ob man sowas wie einen politischen Generalstreik wirklich in den Mund nehmen will.
Also, diese Anforderung von Greta schließt du dich aktiv nicht an?
Ja, nämlich Schweden hat eine völlig andere Geschichte wie Deutschland und deswegen ist man in Deutschland bei einigen Punkten aufgrund der Erfahrungen, ich glaube, zu Recht in Deutschland sehr, sehr vorsichtig. Deshalb, die Leute sollen demonstrieren gehen, die Leute sollen aktiv werden, aber man sollte sich immer überlegen, was man am Ende für Ausdrücke in Deutschland nutzt.
Und auf einmal stellt man fest, die Grünen wollen Fridays for Future nicht unterstützen. Und ich hatte das wirklich nicht erwartet. Vielleicht bin ich viel zu idealistisch und naiv, aber ich dachte, ja klar, rufen Sie mit dazu auf. Aber nein, Toni Hofreiter sagt, nein, ein politischer Streik wäre falsch, weil die 30er Jahre.
Mhm. Und das ist natürlich totale, das ist geschichtlich erstmal natürlich auch falsch. Aber erstmal jetzt politisch gesprochen finde ich, dass die Grünen da einfach zeigen, wie weit weg sie sind von ihren Wurzeln eigentlich einer auch sehr radikalen Klimabewegung. Ne? Also wenn man sich vorstellt, ja, sich an Gleise ketten und so Castortransporte verhindern. Also die haben ja selbst eigentlich immer schon Mittel benutzt des zivilen Ungehorsams. Und politischer Streik ist im Prinzip auch in diesem Graubereich. Und insofern ist es einfach nur typisch, wie sehr sie davon weggekommen sind und wie sehr sie sagen, okay, Umweltschutz in Verträgen und mit Unternehmen und bestimmten Interessengruppen, ja, aber eben dieses Mittel nicht mehr. Und ich glaube, das muss man einfach so sehen, als die Grünen sind als Staatspartei, als Regierungspartei jetzt, stellen sie sich auf und wollen eigentlich nicht mehr mit radikalen Forderungen irgendjemanden da vor den Kopf stoßen.
Also vor allem dieses Treffen, das war bei dieser DL 21, es ging um die SPD und die Beziehung zu Bewegungen, waren viele coole Bewegungen da eingeladen, aber man merkt, also alle diese, unsere linke Parteien, die fingen an, alle als Bewegung. Also erstmal die Arbeiterbewegung, ne, die haben gestreikt, die haben Arbeitskämpfe geführt und die haben irgendwann mal festgestellt, mein Gott, wir brauchen auch unsere Leute im Parlament, nur unsere Forderungen an das Parlament zu stellen. Und dann hoffen, dass sie das so in gute Gesetze da umsetzen. Nee, wir müssen unsere Vertreter aus der Bewegung ins Parlament schicken. Mhm. Und das war dann genauso auch, also bei im Grunde alle linken Parteien, also bei den Grünen von der Umwelt- und Friedensbewegung. Das sind die Vertreterinnen der Bewegung, die ins Parlament sollen, auch bei linken Parteien. Und das hat sich im Grunde total auf den Kopf gestellt. Mhm. Also mittlerweile die einzige politische Arbeit ist das, was im Parlament stattfindet. Und wenn Bewegungsding, also nee, wir können nur die Welt mit dem Parlament verändern und Bewegungen, dass sie zu Dingen aufrufen sollen, also nee, das finden wir schade, weil das würde eigentlich diese Herrschaft des Parlaments in Frage stellen. Mhm. Und das ist im Grunde die Tragik von allen diesen Parteien und es ist vielleicht einfach die Logik, wenn man Leute in diese so sehr gut bezahlte und mit viel Ruhm und Status ausgestatteten Jobs hinschickt, am Ende ist das A und O, also die Herrschaft des Parlaments an sich, was nicht an sich schlecht ist, also eine demokratische Vertretung muss auch sein, aber also diese grundsätzliche Basis, ne, die Bewegungsarbeit, was die Bewegung macht und will, wird vergessen oder soll nur sozusagen stellvertretend für die Parlamentarier da kommen.
Ja, und ich glaube aber, das hat auch jetzt länger so funktioniert, dass sich diese Bewegungen eben institutionalisiert haben und das hat eben, dann fordert immer diesen Tribut. Aber ich glaube, so wie du es schon vorhin gesagt hast, dass eben die Klimakrise und wir könnten jetzt eben vielleicht noch ergänzen oder erweitern, die Ungleichheitskrise und auch so die Pflege- und Sorgekrise sind jetzt so groß geworden, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, dieses langsame Parlament und diese Parteien, wie sie funktionieren, auf diesen Kompromiss, reichen da halt nicht aus, um diese Probleme zu lösen, weil sie so gravierend geworden sind und die Klimafrage jetzt vorne dran, dass man jetzt nicht sagen kann, wir warten auf die nächste Bundestagswahl und auf linke Mehrheiten oder so. Dafür ist eigentlich gerade keine Zeit, es müsste jetzt was passieren. Und das ist eben das, was die Schülerinnen und Schüler fordern und sagen, also ihr könnt jetzt nicht was versprechen und euch mit uns treffen Und dann in 2 Jahren kommt vielleicht eine kleine Verbesserung oder der Kohleausstieg erst in 20 Jahren oder so. Das geht eben nicht. Und
es ist wirklich schrecklich.
Und das ist, glaub, fällt jetzt eben viel mehr auf als vorher, dass halt diese, in den Krankenhäusern ist nicht genug Personal und die Ungleichheit wird immer größer. Die Leute wählen AfD. Eigentlich ist es schreiend deutlich, dass es so nicht mehr funktioniert, dass sich eben viele nach rechts abwenden und die anderen gehen eben noch auf die Straße und sagen, das ist jetzt die einzige Möglichkeit zu streiken, um überhaupt dieses Signal zu setzen, wie wichtig es gerade ist. Also der Juli ist der heißeste Monat, in diesem, seit es Aufzeichnungen gibt, und in der Arktis brennt es, ne? Und in Grönland schmilzt das Eis schneller als gedacht. Also alle diese Dinge hören wir jeden Tag und trotzdem passiert politisch relativ wenig. Und das ist dieser schreiende Widerspruch, der da jetzt eben deutlich wird.
Ja, und für Toni Hofreiter anscheinend, ja, wenn ich die parlamentarische Mehrheit nicht habe, dann warten wir einfach ab. Und man kann nicht mehr warten. Also, und das ist dann eine Gewissensfrage. Ab wann wird zivile Ungehorsam Pflicht? Wir müssen was machen, weil wenn dagegen, wir haben nur im Grunde Lobbyisten und Leugner, die das Problem nicht wahrhaben wollen. Und die gibt es mittlerweile in allen großen Parteien. Also da Hofreiter, also nachdem ich das Mikro ausgeschaltet habe, hat gesagt, ach ja, 10 Jahre, das ist alt. Ja, 15. Und du denkst, wenn ich das höre von der CDU, also ja, dafür seid ihr da, ihr Säcke. Aber wenn der Hofreiter sagt, ach ja, es ist eigentlich 15, dann, der ist wirklich Teil des Problems. Also ob, ja, ich kann so lange einfach so rum, sorry, ich werde jetzt unhöflich, ich kann einfach so lange rumpimmeln, also, und deswegen Streik. Ja. Und wir hatten dazwischen, der ist gerade in Brasilien, aber ein junger Politwissenschaftler, Jörg Nowak, ursprünglich aus Deutschland, der lebt mittlerweile in meiner Heimat Großbritannien an der Uni Nottingham. Und er hat einen tollen Artikel geschrieben zum politischen Streik bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Verlinken wir natürlich auch in den Notizen zu der Sendung. Und ich habe dann Jörg auch ein bisschen fragen können zum Hintergrund dazu, was ist ein politischer Streik und was hält er natürlich von den Aussagen von dem guten Toni, nee, das darf man nicht wegen den 30er Jahren.
Als politischen Streik bezeichnet man für gewöhnlich Streiks, die sich nicht direkt auf die Ökonomie beziehen oder nicht direkt auf Konflikte zwischen Arbeiter und Kapital oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie man in Deutschland auch sagt, sondern sich halt auf allgemeinere Fragen beziehen. Es gab zum Beispiel Streiks für das Wahlrecht vor 100 Jahren, was eins der bekanntesten Beispiele war, oder Streiks gegen den Krieg. Wenn es dann um so allgemeinere Punkte geht, bezeichnet man das als politischen Streik. In Deutschland ist er streng genommen nicht verboten, aber es gibt so eine Art Interpretation, die besagt, dass er verboten ist. Es gab in den 50er Jahren den Druckerstreik, und der wurde verboten, das war 1955, 56. Und weil dieser verboten wurde, gibt es in Deutschland die vorherrschende Interpretation, dass politische Streiks verboten wären. Das ist aber eigentlich nicht, ist eine umstrittene Interpretation, weil dieses Urteil sich relativ spezifisch auf diesen Druckerstreik bezogen hat. Das heißt, man müsste es einfach ausprobieren, ob ein politischer Streik verboten ist. Es gab auch politische Streiks nach diesem Druckerstreikverbot. Zum Beispiel wurde in den 80er Jahren gegen den NATO-Doppelbeschluss zu Mittelstreckenraketen gestreikt. Dazu hat auch die Gewerkschaften aufgerufen. Da gab es auch keine Sanktionen, aber der Streik war sehr kurz, 10 Minuten. Also es hat durchaus danach auch politische Streiks gegeben, die nicht als illegal erklärt wurden. Das heißt, man müsste es einfach ausprobieren, und ich glaube, bei politischen Streiks, die muss man halt einfach machen und da muss man gucken, was passiert. Also es ist nicht klar, ob die verboten sind in Deutschland.
Also das Verbot ist im Grunde dann nur durch Richterspruch und nicht durch das Gesetz an sich.
Genau, es ist generell so, dass in Deutschland sehr viel Arbeitsrecht sogenanntes Richterrecht ist. Also es gibt sehr allgemeine Bestimmungen, aber die meisten Sachen, die meiste Rechtsprechung im Arbeitsrecht in Deutschland hängt davon ab, wie Gerichte entscheiden. Also die letzte Instanz ist dann immer das Bundesarbeitsgericht. Wenn das etwas entscheidet, gilt es als besonders richtungsweisend. Aber es gibt dazu eigentlich keine klare Entscheidung in Deutschland.
Aber vor allem, also was ich jederzeit vermisse, ist, wenn man in Deutschland, das sagt ja, es ist aber nicht erlaubt, ist eine gewisse Obrigkeitsgehorsam dabei, die man mithört. Aber die Streiks in der 19. Jahrhundert, aus der die ganze Arbeiterbewegung entstanden ist, die waren allesamt illegal, oder? Ich meine, der Streik an sich, das Streikrecht, wurde nicht erkämpft. Also ich vermisse manchmal diese Bereitschaft auch, überhaupt für etwas zu kämpfen?
Naja, es wurde ja schon erkämpft, weil ab der Weimarer Republik, also ab 1918, waren Streiks im Allgemeinen legal und gesetzlich geregelt. Allerdings davor waren fast alle Streiks illegal. Also Streik war sehr lange Zeit einfach verboten. Insofern war jeder Streik ein politischer Streik, weil alle Streiks verboten waren. Und es hat dann auch während des Ersten Weltkrieges ziemlich große Streiks gegeben, die natürlich alle verboten waren, aber dennoch zum Teil mit 200.000, 300.000 Arbeitern recht erfolgreich waren. Insofern kann man schon sagen, dass dann das Streikrecht in der Weimarer Republik ab 1918 erkämpft wurde, auch durch diese Streiks während des Ersten Weltkriegs.
Aber wir hatten, also das waren so Hunderttausende Metaller im Ruhrgebiet, die im Grunde mit zur Deutschen Revolution damals geführt haben, 1918, ne?
Genau, die größten waren, glaube ich, auch in Berlin, aber waren die Streiks im Januar 1918, die waren auch bundesweit, aber mit besonderem Schwerpunkt in Berlin. Ruhrgebiet war natürlich auch immer ein wichtiger Schwerpunkt wegen der Metallindustrie, Kohleindustrie. Aber insofern war das schon ein erkämpftes Recht.
Und so, und dann vielleicht dann auf die jüngere Geschichte zu kommen. Du hast erwähnt, da gab es so einen sehr kurzen, 10-minütigen Streik gegen den NATO-Doppelbeschluss in den 80er Jahren. Da war auch in den, ist das richtig, in den 70ern irgendwie zur Unterstützung von Willy Brandt in der SPD?
Gab es auch, genau. Das war Anfang der 70er Jahre. Im Kontext dieser Konflikte, ob jetzt Willy Brandt gestürzt werden soll oder nicht, da gab es auch einen politischen Streik.
Aber was macht das jetzt aus? Weil wir haben jetzt das konkrete Beispiel, also die Wissenschaft sagt uns, dass der Planet wird für viele Menschen vielleicht sogar eine Milliarde nicht mehr bewohnbar sein. Wir müssen jetzt handeln und die Politik schafft das nicht. Greta Thunberg, ich glaube nicht aus einer zutiefst sozialistischen Prägung, sondern nur aus der Notwendigkeit des Handelns, kommt und sagt, okay, ihr müsst streiken. Also ist offenbar nicht genug, dass die Kinder die Schule bestreiken. Jetzt müssen die Erwachsenen auch streiken. Da könnte man sehr gut argumentieren, dass die existenzielle Bedrohung noch viel größer ist. Also auf jeden Fall als um die Willy Brandt als Kanzler in der SPD, aber auf jeden Fall sogar größer als die, damals mit dem NATO-Doppelbeschluss. Aber trotzdem in Deutschland, da kommt sofort diese Antwort, nee, das ist nicht erlaubt. Das geht nicht. Was ist mit uns passiert, dass wir das sofort ausschließen wollen, dass die Politik im Grunde diese Macht der Arbeiter verneinen will?
Ja, das ist natürlich einmal eine allgemeine Tendenz in den letzten Jahrzehnten, dass man sozusagen versucht hat, die Organisierung von Arbeitern immer weiter zu erschweren und zurückzudrängen, was ein Phänomen des Neoliberalismus ist. Und dann gibt es aber nochmal dazu das spezielle deutsche Phänomen, das sozusagen Massenbewegungen von Arbeitern als speziell verdächtig gelten. In anderen Ländern ist es viel akzeptierter, besonders jetzt Südeuropa, Spanien, Italien, Frankreich, Portugal. Da gibt es ständig Generalstreiks oder größere politische Streiks, ohne dass das irgendwie kriminalisiert wird. Das ist schon eine auch besonders deutsche Spezialität, dass das so tabuisiert.
Es wird dann oft dann gerne Parlamentsnötigung sozusagen gebrandmarkt. Inwiefern stimmt das?
Naja, es stimmt natürlich schon, weil die Leute setzen ihre Macht ein, um politische Maßnahmen zu erzwingen oder nahezulegen oder die öffentliche Diskussion zu beeinflussen. Aber das Recht, die Arbeitskraft sozusagen zu entziehen, das Recht auf Streik, ist Teil der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die hat auch die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben und ratifiziert. Insofern sehe ich jetzt keinen Grund, warum dieses Recht nicht wahrgenommen wird.
Und es gab so mehrere Versuche, dann das Recht auf den politischen Streik sozusagen wieder zurückzugewinnen. Ich glaube, das Letzte, was ich finden konnte, war so Wiesbadener Appell vor 10 Jahren, 12 Jahren ungefähr. Warum ist das bisher nie erfolgreich gewesen?
Ja, es hat damit zu tun, dass die Gewerkschaftsführungen in Deutschland sich auch ziemlich stark damit arrangiert haben, mit dieser Frage, dass der politische Streik verboten ist. Es gab dann in der Zeit auch in Verdi eine Diskussion, wo dann Frank Psirske das dann auch unterstützt hat, die Forderung nach dem politischen Streik, weil es da so eine gewisse Dynamik gab. Das war zu der ähnlichen Zeit wie dieser Wiesbadener Appell. Da wurde dann aber auch ziemlich schnell wieder gebremst. Also es gehört so ein bisschen zum deutschen Sozialstaatskompromiss, den die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern und überhaupt dem politischen System geschlossen haben, dass man dieses Thema nicht anpackt. Also da gibt es halt sehr großes Zögern. Das konnte sich jetzt natürlich ändern, weil es gab jetzt verschiedene Phänomene, sozusagen den Streik als solchen anders zu begreifen. Es gab erst diese Bewegung zum Frauenstreik, die von Argentinien ausging, also was es früher auch schon mal gab in den 70er, 80er Jahren und auch noch früher. Und das wurde irgendwie aufgegriffen dann im Rahmen dieser Klimastreiks, die natürlich erst von Schülern gemacht wurden, was eine andere Bedeutung ist, weil die gehen einfach nicht zur Schule, was natürlich jetzt ökonomisch nicht so viel Auswirkung hat, wie jetzt ein Streik in der Privatwirtschaft zum Beispiel. Aber insofern sehen wir, dass jetzt diese Form des Streiks auch anders aufgegriffen wird und dadurch ergeben sich natürlich so neue Mischformen und die ganze Sache wird einerseits interessanter, aber auch mit anderen politischen Inhalten angereichert. Und ich glaube, dadurch kommt nochmal eine neue Dynamik in die Diskussion.
Ja, also damals, wenn ich war nicht daran beteiligt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, Wiesbadener Appell ging auch sehr zum Beispiel darum, ob man nicht gesamt zusammen streiken sollte gegen dass die Rente mit 67 kommt. Da hätte man auch sehr gute Gründe dafür gehabt. Ich bin auch selbst davon getroffen, weil da hätte man wirklich alle Arbeiterinnen und Arbeiter sind davon betroffen. Wie siehst du jetzt das Potenzial? Weil es ist wirklich momentan nicht absehbar, dass die Parlamentarier das hinbekommen, eine halbwegs adäquate Antwort auf die Klimakrise überhaupt zu liefern. Es sind jetzt mittlerweile zum Teil auch in Großbritannien, ich glaube sogar, ich hoffe, deine Gewerkschaft, die UCU, wollen auch streiken am 20. September. Siehst du die Möglichkeit, dass durch die Klimastreiks, dass auch Erwachsene sich daran beteiligt, dass man dadurch auch eine neue politische Kraft sozusagen für sich entdeckt?
Ja, ich glaube schon, dass das Klimathema nochmal viel breiter mobilisiert und dann aber gleichzeitig andere Themen auch mit mobilisiert. Es gibt jetzt auch relativ starke Bestrebungen für diesen UNO-Gipfel, der in New York stattfindet, zu Klima im September. An dem Tag soll ja der Streik stattfinden, der Klimastreik. Das sehr stark reinzubringen in diesen Gipfel, die Verknüpfung von Fragen der Ungleichheit und von sozialen Fragen mit der Klimafrage, weil die Fragen sind miteinander ziemlich unmittelbar verbunden auf mehreren Ebenen. Und ich glaube, diese Klimastreiks, also jetzt der Aufruf, dass auch Erwachsene daran teilnehmen sollen, kann ein gutes Mittel sein, um auch sozusagen diese Verbindung der beiden Themenstränge deutlicher zu machen, also auch in der Praxis.
Und was hat man dann als konkrete Folgen zu befürchten? Weil eigentlich die Schüler dürfen nicht die Schule bestreiken. Wenn nur ein paar das gemacht hätten, hätten sie sicherlich dann Repressalien dann widerfahren. Aber dass so viele waren und dass sie politisch auch so gut mobilisiert waren, plötzlich war es ein Ding. Und mittlerweile ist es kaum aus der Schullandschaft wegzudenken, dass jeden Freitag Tausende, wenn nicht Hunderttausende, auf die Straße gehen. Also was müsste passieren, damit man nicht in Deutschland nicht sozusagen den Tag frei nimmt und ich melde meinen Urlaub an, sondern dass man tatsächlich konsequent die Arbeit verweigert, also besonders an diesem Freitag, den 20. September. Ich glaube, die wollen sogar durch die Woche bis zum 27. immer wieder mit Aktionen da kommen. Aber was kann man erwarten? Was müsste passieren, dass die Leute tatsächlich so streiken könnten? Müssten die selbst dann mit zum Beispiel mit Gegenmaßnahmen vom Arbeitnehmer rechnen?
Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie lang das ist. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass der DGB dann sagt, weil es eine Diskussion dazu gibt, dass er sagt, ja, okay, wir machen mit. Und zwar, dann gibt es einen Streik für eine halbe Stunde während der Mittagspause, vielleicht kurz danach. Und dann hat man das Ganze so ein bisschen integriert, aber auch nicht wirklich was gemacht, weil eine halbe Stunde ist dann auch so ein bisschen ein Witz. Also sowas kann ich mir vorstellen, dass der DGB versucht sozusagen da sich daran zu beteiligen, aber das dann auch so ein bisschen zu minimieren einfach. Was aber auch gleichzeitig passieren kann, ist, dass es eine Eigendynamik gibt, zum Beispiel wenn jetzt Gewerkschaften wie die UCU, wo ich auch Mitglied bin, in Großbritannien sich daran beteiligt, dass andere Gewerkschaften aufgreifen in England und Frankreich, dass dann auch, obwohl zum Beispiel der DGB, glaube ich nicht, dass er dazu aufruft, aber dass dann Einzelgewerkschaften in Deutschland oder lokale Gewerkschaften mit aufspringen, kann einfach eine Eigendynamik entstehen und dann ist es auch, wenn sich genug Leute daran beteiligen, irgendwann auch egal, ob dann sozusagen jetzt die DGB-Spitze mit aufruft.
Ja, und da kommen wir vielleicht zu der sehr spannenden Frage, wie man überhaupt von den Graswurzeln aus viel mehr Demokratie und Leben in die Gewerkschaften bringen kann. Also wir haben das komischerweise aus Amerika letztens gesehen mit den Lehrergewerkschaften, also wo die Lehrer selbst oft gegen die Wille der Gewerkschaftsvorstände gestreikt haben und gewonnen haben und dann als die Vorstände sogar dann ein Abkommen erzielt haben mit den Bossen, dann nochmal gestreikt und das Abkommen nicht akzeptiert und dann nochmal gewonnen. Was müsste jetzt passieren, damit Arbeiterinnen und Arbeiter zusammenkommen, so von unten, um vielmehr diese demokratische Macht für sich entdecken und ausüben?
Dieser Aufruf jetzt, der noch früh genug kommt, damit eine Diskussion entstehen kann, also es ist ja jetzt noch so 6 Wochen bis dahin ungefähr, ein bisschen mehr, kann jetzt natürlich zu einer Diskussion führen, wird bestimmt auch in den Gewerkschaften zu einer Diskussion führen und wenn sich so eine lebendige Diskussion entwickelt und es Initiativen dazu gibt, kann es halt einfach sein, dass dann die Gewerkschaftsführungen überrollt werden. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Tsunami gibt, aber wenn es wenigstens eine kritische Masse gibt, wird das eine grundsätzlichere Diskussion auch hervorrufen, denke ich.
Also wir sind gespannt. Wir haben schon gesehen, IG Metall macht gemeinsame Sache mit NABU und BUND. Die GEW hat eine sehr wohlwollende Aussagen jetzt schon zu Fridays for Future gemacht. Also mal sehen. Aber Gewerkschaftsmitglieder überall in Deutschland, geht raus. Je mehr streiken, desto weniger können sie euch antun. Und Jörg, als letzte Frage. Wir haben diese wunderbare Aussage von Toni Hofreiter. Der Generalstreik ist nicht erlaubt wegen den 20er und 30er Jahren. Und der kommt dann weiter mit seinen parlamentarischen Anträgen, die alle scheitern und vielleicht sowieso nicht besonders ehrgeizig waren. Was meint er überhaupt damit mit den 30er Jahren?
Naja, klar, er spielt natürlich an auf den Faschismus. Allerdings die Erklärung etwas, also auch dieses sozusagen Generalstreikverbot in Deutschland geht auch auf diesen Druckerstreik zurück in den 50er Jahren. Es gab einen sehr großen Generalstreik in Deutschland 1948, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und natürlich gab es...
Gegen die Besatzung, ne? Für die Demokratisierung der Wirtschaft.
Demokratisierung und auch für soziale Maßnahmen. Und es gab natürlich auch vorher einige Generalstreiks vor dem Faschismus in Deutschland. Es ist so ein bisschen... ziemliche Wischi-Waschi-Erklärung. Es ist nicht nur historisch unkorrekt, was Hofreiter da sagt, sondern es ist einfach so ein bisschen diese Haltung, es darf in Deutschland keine Massenbewegung geben, weil es gab mal den Faschismus und das war auch irgendwie eine Massenbewegung und deswegen muss in Deutschland alles ganz institutionell ablaufen, weil sozusagen jede Massenbewegung in Deutschland würde zum Faschismus führen. Das ist eine ziemlich fatale Interpretation, wo man sozusagen... Den Ross zum Reiter macht.
Jetzt vielleicht vielmehr die bürgerliche Unterstützung für Militärputschen und Nazis und nicht die Streiks und die Sozialisten und Kommunisten, die dagegen gekämpft haben, dafür verantwortlich zu machen, scheint mir also historische totale Finte. Ne?
Die Bewegungen wurden ja verboten während des Faschismus. Insofern ist das Argument völlig verdreht und umgedreht. Ja. Aber es zeigt natürlich so, einerseits die Grünen wollen an der Spitze sein, der Klimabewegung, aber wenn es dann um Streik für oder gegen die Klimakatastrophe geht, dann ist es ja doch irgendwie zu unkontrollierbar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese typisch deutsche Haltung. Ja, aber bitte alles in den geordneten Bahnen und so weiter und bitte nicht zu viel in Protest, der außerhalb der Institutionen abläuft. Und ich glaube, gerade diese Fridays for Future-Bewegung zeigt, dass es dieses Impulses braucht, der außerhalb der Institutionen ist, auch wenn diese ganze Initiative von Greta Thunberg kam ja aus einem sehr institutionellen, aus der linken Sozialdemokratie Schwedens. Es ist ja kein Zufall, dass sie jetzt dazu aufgerufen hat, weil ihre Eltern entsprechend Hintergrund haben. Aber sozusagen, wozu es geführt hat, ist natürlich eine viel breitere Massenbewegung und davor haben die Mächtigen natürlich immer Angst. Deswegen versuchen sie einerseits so ein bisschen zu umarmen jetzt diese Fridays for Future und gleichzeitig aber auch in gewissen Bahnen zu halten. Und dieser Streikaufruf, der hat natürlich eine breite Relevanz und kann auch noch ganz andere Themen mit aufnehmen.
Ja, aber vor allem in diese natürlich in die rein parlamentarische Bahn, wo bloß nicht stattfinden darf von unten.
So, das war Jörg. Und vor allem finde ich total interessant, diese Idee, der politische Streik ist verboten. Mhm. Und das ist also nach dem Klischee eine etwas deutsche Reaktion. Ja, dann darf ich das nicht machen, es ist verboten. Das stimmt einfach nicht. Historisch gesehen, also noch in den letzten Jahrzehnten, gab es immer wieder politische Streiker. Also Frank Bzeska, du warst mit Sicherheit dabei, als man in den 70er für Willy Brandt einen politischen Streik gemacht hat. In den 80ern, NATO-Doppelbeschluss, da gab es auch einen politischen Streik. Die gibt's. Du kannst es auch ausrufen. Die Frage ist natürlich die Konsequenzen. Aber wenn genügend mit dabei sind, das drückt er durch, weil also dann wagen sie es nicht, gegen euch davor zu gehen. Aber muss es wollen. Und die Gewerkschaften vielleicht müssen auch wieder einfach dafür kämpfen, dass der politische Streik zugelassen wird. Und müssen wir alle, und indem wir alle auf die Straße gehen am 20.09., weil ich meine, der Schulstreik ist nicht erlaubt. Das darf man 100% nicht machen. Aber die machen das. Und weil genügend das machen, können die Schule bestreiken. Und wenn genügend von uns einfach die Arbeit verweigern am 20.09., dann gibt es keine Repressalien. Wenn nur ein paar Dutzend Leute das machen, natürlich, die sind an der Prange. Es ist diese klassische Solidaritätsfalle.
Ja, aber du hast es jetzt ja eben schon angedeutet, dass die letzten politischen Streiks auch schon was her sind. Also auch in einer Zeit, wo Gewerkschaften auch durchaus noch ein bisschen radikaler waren. Danach kommt ein größerer Klassenkompromiss, so kann man eben sagen, wo die Gewerkschaften viel mehr mit eingebunden werden und dann später in der Zeit des Neoliberalismus eben auch viel, viel stärker von oben runtergedrückt werden und entmachtet werden. Ne? Also es ist eben auch so eine Sache, dass die Gewerkschaften nicht gerade in der Rolle der Stärke sprechen. Nichtsdestotrotz wäre natürlich gerade sowas überhaupt wieder ein Mittel, um in die Lage zu kommen, auch wieder stärker zu werden. Also dieses Dogma, dass man sich wirklich nur auf im engeren Sinne ökonomische Lohnkämpfe bezieht, ist eben, ja, hat sich so eingeschlichen über die Zeit, aber tatsächlich ist es in der Geschichte der Arbeiterbewegung immer wieder bei Generalstreiks ging es immer wieder auch um politische Gründe und also nach dem Krieg und so weiter, ne? Also das geht immer auch darum, nicht nur über die Produktion zu bestimmen oder so im engeren Sinn, sondern auch irgendwie Regierungen zu stürzen oder die Notstandsgesetze zu verhindern oder so. Also das hatte immer auch diesen politischen Touch eigentlich. Wenn es um wirklich wichtige gesellschaftliche Dinge ging, haben sich die Gewerkschaften immer eingemischt. Und genauso ist es deswegen auch so wichtig, dass eben die IG Metall mit der NABU und dem BUND da die Demo gemacht hat. Das ist eben auch kein Streik, das ist jetzt nur eine Demo in Anführungszeichen, aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und da gibt es aber auch ökonomische Fragen, die wirklich von der politischen Ebene beschlossen sind. Also es war schon, glaube ich, auch ein politischer Streik von IG Bau in 1996. Es ging um Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, so gegen politische Beschlüsse, die aber natürlich die Arbeiterinnen und Arbeiter direkt betreffen. Und auch Ansätze dazu mit der Anhebung der Rente auf 67. In den Nullerjahren. Und das sind natürlich politische Beschlüsse, wenn die Bundesregierung plötzlich entscheidet, wir müssen alle länger, ein paar Jahre länger arbeiten. Also wie sollen wir uns sonst ausdrücken? Und also ich möchte vielleicht vor allem auf die Frage kommen, was ist politische Macht? Ne, weil die Gesellschaft, die wird von uns allen gemacht und die wird alle von unserer Arbeit gemacht. Viele von dieser Arbeit ist überhaupt nicht bezahlte Arbeit. Ne? Die Erziehung von Kindern klassischerweise wird gar nicht so mit berechnet, wie wir umeinander kümmern. Ne? Das ist das Grundsätzliche, der Soziale. Aber sehr, sehr viel von der Gesellschaft wird unsere Arbeit am Arbeitsplatz einfach hergestellt. Das sind reale Dinge. Ich wollte mich dann darauf beziehen, auf einen Autor, der vielleicht nicht so viel so oft in linken Sendungen vorkommt, aber der Yuval Harari, der mit seinem Buch so Homo Sapiens mittlerweile in jedem Flughafen, Buchladen zu sehen ist, weil er unterscheidet wunderbar zwischen so echten, realen Dingen und fiktiven Dingen. Ne? Also, dass wenn du so einen Elefant hast oder so und keine Ahnung, so ein Banane versteht der Elefant. Oder auch, dass ein Mensch um einen anderen Mensch kümmert oder etwas macht, körperlich oder auch nur gedanklich, das kann der Elefant so wahrnehmen. Aber wenn du mit Konzepten kommst wie Geld, ne, also Banknote oder Frankreich oder Peugeot SA als Unternehmen, das sind alle Fiktionen. Das sind nur Fiktionen, die wir alle glauben. Ne? Geld ist einfach eine Fiktion, die wir in aller Welt glauben. Und das ist das Ding, wenn Menschen zur Arbeit gehen, wenn ein Mensch in ein Hotel geht, um da zu arbeiten, um Essen zu kochen oder ein Zimmer zu putzen, das versteht man. Der andere Mensch spaziert in das Hotel rein mit einem Ding, was der Elefant nicht versteht. Geld auf einer Karte oder in Banknoten. Und der kriegt das Essen serviert, der kriegt das Zimmer geputzt und so weiter. Und das sind alle irreale Dinge. Also die Macht dieser Welt ist alle in diese irreale Dinge da verlagert worden. Und wir nehmen diesem, und das ist auch mit Parlamenten, das würde ein Elefant auch nie verstehen können. Das ist vielleicht das, was Homo sapiens dann wirklich ausmacht, das ist ein rares Argument da. Aber der Streik, dass man aufhört zu arbeiten, das ist unsere Macht. Das ist unsere Macht, weil wir diese ganze Scheiße produzieren und reproduzieren. Wenn es uns nicht gefällt, dann können wir damit aufhören. Aber diese andere Dinge, dass Toni Hofreiter mich sozusagen vertritt im Deutschen Bundestag, das sind alle diese Fiktionen, die wir gemeinsam unterschreiben, damit überhaupt die Gesellschaft halbwegs funktioniert. Das versteht man schon. Aber wir geben unsere Macht ab an eine Fiktion. Und erst wenn wir wieder so auf die realen Tatsachen kommen, wer macht das Ganze? Ne, weil Jeff Bezos mit seinen Milliarden, das ist einfach eine Fiktion, die wir alle gemeinsam erschaffen haben. Und mittlerweile, dass die Welt geht schief, weil ein Mensch 135 Milliarden besitzt und eine Welthunger mit 20 Milliarden besiegt werden könnte. Wir müssen auf diese realen Tatsachen zurückkommen. Und unsere Arbeit und die Niederlegung unserer Arbeit, das ist unsere Macht, das ist im Grunde so, das gehört zum menschlichen Wesen, also der junge Marx oder so. Das ist wirklich unsere Erfüllung, das ist, was wir machen. Und alles andere, Geld, diese parlamentarische Macht, wo man alles abgegeben hat an diese Fiktion, ist nur im Grunde ein Traum.
Soweit würde ich natürlich als Marxistin nicht gehen. Materialistische Staatstheorie. Aber.
Ja, das musst du aber erklären. Also,
ich glaube, das ist eigentlich eine andere Sendung. Da müssen wir nochmal den Felix Sirovatka nochmal einladen. Das ist ja sein Thema. Nein, aber jetzt abgesehen von dieser Fiktion-Real-Unterscheidung, glaube ich, trotzdem nochmal, du bist jetzt sehr auf die Arbeiter und die Arbeit niederlegen, sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte. Das finde ich auch. Und schwieriger ist es jetzt eben tatsächlich bei den Schülerinnen und Schülern und Studenten, weil das eben jetzt eigentlich nichts ist, worauf die Gesellschaft wirklich angewiesen ist, ob jetzt ein Kind in die Schule geht oder nicht. Das ist ja gerade eigentlich ein Luxus, der auch erkämpft wurde oder ein Privileg, dass alle zur Schule gehen. Ne? Also insofern ist das, hinkt da die Argumentation so ein bisschen, was aber ja trotzdem nicht bedeutet, dass sie jetzt nicht gesellschaftlich relevant wären. Im Gegenteil, die Fridays for Future sind ja sehr relevant geworden, allein durch eben ihre Präsenz und das Symbolische, was sie damit ausdrücken, dass sie eben dieses Privileg quasi niederlegen und sagen, wir gehen jetzt nicht in die Schule, obwohl das natürlich gut für uns wäre, wir wissen es auch, aber es nützt uns nichts, weiter zur Schule zu gehen, wenn wir in 10 Jahren keine Zukunft mehr haben. Und das ist das starke Argument, aber das passt nicht mehr so richtig in dieses alte, sehr marxistische Argument, wenn wir die Arbeit niederlegen, dann funktioniert hier nichts mehr und wir produzieren ja eigentlich die Gesellschaft. Das ist eben bei dem Schulstreik nicht so und deswegen finde ich es eigentlich auch besonders interessant, dass es eben jetzt diese Verbindung gibt und dass es auch Gruppen gibt wie Scientists for Future, Parents for Future, Workers for Future, ne? Also das ist so, dass sich eigentlich alle gesellschaftlichen Gruppen unter diesem Mantel da treffen, unter diesem großen Schirm. Das ist eigentlich das Beeindruckende jetzt. Oder das ist das, worauf ich gespannt bin, wie viele da tatsächlich in der Woche vom 20. September kommen werden. Weil wenn das besonders viele machen und eben auch tatsächlich mehr Gewerkschaften nachziehen, dann hat das natürlich nochmal sehr viel mehr Schlagkraft.
Ja, vor allem vielleicht müssen wir gucken, dass die Gewerkschaften, also dass die wieder zu einem Sprachrohr oder vielleicht zu einem Machtinstrument ihrer eigenen Mitglieder werden. Also leider immer mehr Klagen drüber. Die haben das Gefühl, es ist ein bisschen so, du schießt eine Rechtsschutzversicherung ab sozusagen und hast da Vertreter, Funktionäre, die reinkommen und sagen, ja, ich übernehme. Und nicht, dass das sozusagen deren Bewegung ist. Das ist da vielleicht auf jeden Fall.
Naja, Thema oder wir haben es ja auch schon, jetzt haben wir schon auf so viele andere Sendungen verwiesen, aber zuletzt noch natürlich eine sehr, sehr schöne Sendung mit Jane McLeavy, eben über genau das auch. Ne? Wie wichtig ist Organizing, wie wichtig ist es, dass sie Menschen vor Ort im Betrieb selbst wieder aktiv werden. Und natürlich, wenn die Leute so aktiv sind, dass sie bereit sind, sowieso schon zu streiken, dann ist ja auch der Schritt zu diesem politischen Streik überhaupt nicht mehr so groß.
Naja, mal sehen. Also wir haben am 20. bis zum 27. Global Climate Strike, wir verlinken. Da gibt es auch Tipps, wie man selbst vor Ort, wenn es keinen Klimastreik bei dir gibt, wie man selbst was organisieren kann. Ich bin persönlich der Meinung, dass ab dem Punkt, wo es wirklich eine generelle Arbeitsniederlegung gäbe, dann würden wir innerhalb von ein paar Wochen einen echten Klimaschutz haben. Und ich verzweifle momentan, ich sehe es nicht, dass die momentanen Systeme einfach aus deren Struktur heraus wirklich diese notwendige Wende bekommen können. Also ich befürworte das nicht, auch nicht aus idealistischen Gründen oder sozialistisch, weil das ist dann toll, wenn wir das alles machen, aber vor allem einfach auf der praktischen Ebene, das ist vielleicht, was wir benötigen. Ja? Weil was ist die andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit ist Gewalt. Das lehne ich ab, das macht alles nur noch schlimmer. Aber was haben wir sonst, um die Erde zu retten?
Okay, Steve endet noch einmal ganz pathetisch. ja, aber wie gesagt, wir sind gespannt und wir werden es natürlich weiter verfolgen natürlich und werden dann auch von den Demonstrationen sicherlich weiter berichten. Ja, heute ging es um den politischen Streik, warum er nicht illegal ist, sondern eigentlich unter den gegebenen Umständen nicht nur legitim wäre, sondern eigentlich fast schon notwendig und wie leider Parteien wie die Grünen das nicht unterstützen und wir also aber eigentlich linke Parteien, Gewerkschaften und alle bräuchten, um bei diesem riesigen Thema des Klimawandels auch politisch etwas durchzusetzen, was wirklich Veränderung bringt und wirklich diese Katastrophe abwendet. Also ja, wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen und wir können nur noch einmal am Ende sagen, dass es jetzt tatsächlich möglich ist, Geld zu spenden. Wir haben es jetzt eingerichtet, wir haben jetzt ein Konto und das heißt, wenn euch diese Sendung gefallen hat oder wenn euch jetzt auch die anderen Sendungen, die wir erwähnt haben, auch gefallen haben, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein bisschen was spendet und uns dabei helft, die Technik zu verbessern und die ganze Produktion im Hintergrund, das sind ja nicht nur Steve und ich, zu verbessern. Das wäre sehr toll und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal. Oder Steve?
Ah, und man muss auch erwähnen, bitte teilt uns, um die Reichweite zu erweitern. Wenn du auf Social Media und Facebook und Twitter und Instagram und alle diese Dinge bist, dann bitte sag's anderen Menschen weiter. Und wenn du bei iTunes bist, du kannst eine Bewertung uns geben. Und das hilft angeblich.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich hab noch nie bei iTunes uns selbst gehört. Ich finde das ein bisschen komisch. Aber egal. die Musik ist wie immer von Yannick Blume. Wenn ihr Musikvorschläge habt, dann hören wir da gerne rein. Wie immer. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.